Wie verletzlich die moderne Infrastruktur sein kann, hat uns der Krieg in der Ukraine in letzter Zeit immer wieder unter Beweis gestellt. Im Fokus steht dabei nicht nur die Infrastruktur an Land, sondern auch Anschläge und Sabotageakte unter Wasser sind längst keine Illusion mehr. Welche Risiken die moderne Unterwasserinfrastruktur mit sich bringt und wie man sie schützen kann, darüber sprechen wir heute mit Fregattenkapitän Göran Zwistek von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Fregattenkapitän.
Guten Tag, Frau Major-Grosse.
Herr Kapitän, erlauben Sie uns eine Frage vorab. Sie sind Soldat bei der Bundeswehr und gleichzeitig bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was genau machen Sie da und wie lassen sich beide Berufe in Einklang bringen?
Also die Stiftung Wissenschaft und Politik ist eine aus Bundesgeldern eingerichtete Institution zur Forschung und Beratung der Regierung, der Politiker, der Parteien. Dort gibt es reguläre Dienstposten, auch der Bundeswehr. Und auf einem solcher Dienstposten sitze ich. Diese Dienstposten sind dazu da, militärische Expertise auch in die Forschungsarbeit der Stiftung Wissenschaft und Politik zu tragen. Meine Aufgaben, da würde ich so vier Aufgaben, die hauptsächlich dominieren, einmal nennen. Das ist zum einen die Beratung der Wissenschaftler im Hause der Stiftung Wissenschaft und Politik mit militärischer Expertise. Dann natürlich die Beratung der Politiker, Parteien, aber auch Ministerien und Regierungen mit militärischer, sicherheitspolitischer Expertise. Auch die Unterstützung von Medienarbeit mit militärischer, sicherheitspolitischer Expertise und zuletzt natürlich auch ganz wichtig, eigene Forschungsarbeit durchzuführen. In meinem Fall ist das zum Beispiel, dass ich sehr stark in den Bereich maritime Sicherheit schaue, Ostsee, Hohe Norden, Arktis, aber auch Schwarze Meer und natürlich NATO. Wie sieht die Verteidigungsplanung der NATO aus?
Genau da ist ja auch Unterwasserinfrastruktur ein wesentlicher Bestandteil. Aber was gehört dann alles zur maritimen Sicherheit? Was macht das Ganze aus?
Maritime Sicherheit ist erstmal ein ganz großer Begriff, der in den letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit erlangt. Maritime Sicherheit, das sind zwei Komponenten, die ich hier nennen würde. Zum einen ist es der ganze Rechtsrahmen, der legale Rahmen, wie sich das auf See alles zusammensetzt. Und der zweite Bereich, das ist so ein aktiver Bereich, da geht es um Schutz. Schutz von Menschen, Schutz von Handelswegen, Schutz von Häfen, Schutz von Infrastruktur, Ressourcen, aber auch der Schutz von Ländern, von Territorium. All das fällt zusammengefasst unter den Begriff maritimer Sicherheit.
Dann sprachen Sie auch an, Sie arbeiten selbst an einer Studie, was uns besonders ja quasi gefährdet, was da unter dem Wasser ist. Was wäre denn da die kritische Infrastruktur?
In den letzten Jahren nimmt das, was wir an Infrastruktur im maritimen Raum haben, immer mehr zu. Wir haben Pipelines, wir haben Datenkabel, wir haben Offshore-Windparks, wir haben Plattformen, die Erdöl, Erdgas fördern und wir haben demnächst auch Einrichtungen, die CO2 auf dem Meeresboden speichern. Diese Infrastruktur hat sich immer mehr in den maritimen Raum verlagert und wächst stetig an. Nicht alles davon ist vielleicht kritisch, aber da, wo ich Staaten schaden kann, wird es vielleicht kritisch. Wir haben in Deutschland zum Beispiel eine Definition kritischer Infrastruktur, die sagt zwei Aspekte. Einmal, wenn es zum Schutz oder zum Schaden der öffentlichen Sicherheit ist und wenn Versorgungswege nachhaltig beeinträchtigt werden, dann erfüllt man damit das Kriterium der kritischen Infrastruktur.
Ich denke, spätestens seit den Gaslecks an den Nord Stream Pipelines ist uns allen die Gefahr am Meeresboden ja auch bewusst geworden. Es gibt da ja immer wieder unterschiedliche Angaben, wer denn die Pipelines sabotiert haben könnte. Auch unsere Bürgerinnen und Bürger fragen sich, wer war es denn nun?
Es gibt Ermittlungen dänischer, schwedischer, aber auch deutscher Behörden. Und diese Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Gleichzeitig sehen wir tagtäglich, dass Medienunternehmen natürlich auch eigene Recherchen durchführen. Es interessiert natürlich jeden Bürger, wer dahinter steckt. Man hat aber derzeit noch keine klare Beweislage, um dafür auch wirklich Aussagen zu treffen. Die Berichte, die wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben, deuten natürlich darauf hin, dass es eine wirklich komplexe Aktion gewesen ist, dieser Sabotageakt, und der wahrscheinlich auch nur von einem staatlichen Akteur so durchgeführt werden konnte.
Es gibt ja in dem Sinne keine eindeutigen Beweise bislang. Wie kommt man denn zu diesen Schlüssen?
Ich persönlich nutze da gerne so ein Hilfskonstrukt, was ich aus der Terrorismusforschung kenne. Da gibt es so eine Plausibilitätsprüfung. Die setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Opportunity, Capability, Intent. Opportunity, die Möglichkeiten. Capability, die Fähigkeiten. Intent, das Ziel, die Intention dahinter. Bei Opportunity oder den Möglichkeiten würde ich danach fragen, wer hat die Möglichkeit verdeckt, solch eine Operation zu planen und durchzuführen? Wer hat die Möglichkeit, sich auch diesen Sprengstoff zu beschaffen? Bei Fähigkeiten gucke ich dann wirklich in die technischen, aber auch kognitiven Fähigkeiten. Wer hat das Wissen, solch eine Operation durchzuführen? Wer kann tauchen oder Material ausbringen auf so einer Wassertiefe 80 Meter? Da haben etwa die Anschläge stattgefunden, das ist die Wassertiefe. Wer kann ein Schiff sich besorgen und dementsprechend mit diesem Schiff oder Boot das durchführen? Und wer hat das Wissen auch im Umgang mit Sprengstoffen unter Wasser, weil da sind die ganzen physikalischen Gegebenheiten nochmal ganz anders als an Land, solch eine Operation durchzuführen? Und der dritte, letzte Teil, das ist dann auch ein ganz wichtiger, was wollte man mit diesem Anschlag bezwecken? Welches Ziel steht dahinter? Und wenn ich diese drei Komponenten zusammenbringe, dass sie eine schlüssige Erklärung haben, dann habe ich eine mögliche Täterschaft.
Wenn wir die Möglichkeiten aufgreifen, welche Staaten haben dann überhaupt die Fähigkeiten, am Meeresboden oder unter Wasser entsprechend zu operieren?
Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage, weil allein, dass ein Staat vielleicht ein U-Boot hat oder Taucher hat, deutet noch nicht darauf hin, dass es auch wirklich solche komplexen Operationen durchführen kann. Es gibt Staaten, die haben sich mittlerweile sehr fokussiert auf diesen Unterwasserbereich, haben Fähigkeiten entwickelt, im Unterwasserbereich zu agieren, Operationen durchzuführen, mit Drohnen, mit speziellen Hilfsmitteln, mit speziell geschultem Personal. Und da sehe ich gerade in verschiedenen Ländern bestimmte Entwicklungen. Wir haben gesehen, dass natürlich in Amerika der Unterwasserbereich wieder von Interesse ist. In Deutschland schauen wir auch wieder stärker in den Unterwasserbereich, gucken, wie wir unbemannte Systeme vielleicht einsetzen können oder Unterwasser. Kommunikation. Wir haben in den letzten 10 Jahren in Russland gesehen, dass man einen sehr starken Forschungsschwerpunkt gesetzt hat auf den Unterwasserbereich, dort auch in großen Tiefen Arbeiten durchzuführen, zu operieren. Und in China, auf der anderen Seite des Globus, im Indopazifik, sehen wir diese Intention, dieses Betreiben nach den Fähigkeiten im Unterwasserbereich auch.
Auch Russland soll ja über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Vor diesem Hintergrund hat uns aus der Community auch die Frage erreicht, inwieweit Russland denn Unterseekabel oder Vergleichbares vermint haben oder dies in Zukunft noch tun könnte?
Diese Diskussion taucht immer wieder auf. Ich habe das von Experten auch schon in den letzten Jahren immer wieder vernommen. Das, was ich gerade erzählt habe, dass Russland gerade in den letzten 10 Jahren sehr starke Forschungsarbeit durchgeführt hat und sehr aktiv ist mit Forschungsschiffen, mit Spionageschiffen, insbesondere in den Bereichen von maritimer kritischer Infrastruktur, gibt erste Indikationen darin, dass dort ein Interesse besteht. Und warum dieses Interesse besteht, das ist die große Frage. Die Möglichkeit, dass man so etwas vorsorglich macht, weil man vielleicht einen Konflikt mit bestimmten Ländern nicht mehr ausschließt und dann in diesem Konflikt diese Struktur, diese maritime Infrastruktur oder auch kritische Infrastruktur nutzen möchte, um den Staat zu schaden, ist nicht von der Hand zu weisen.
Es gibt ja auch immer wieder Berichte, Sie haben es so ein bisschen eben doch anklingen lassen, wonach Russland ja auch die Unterwasserinfrastruktur auch kartiert bzw. ganz viele Informationen sammelt. Kann man denn sagen, das macht verdächtig?
Die Frage kann man sich stellen, warum sammle ich all diese Informationen? Ich kann natürlich Bereiche kartieren, mir angucken, gerade da, wo kritische Infrastruktur steht oder sich befindet, aus verschiedensten Gründen. Fangen wir mal an mit einem Beispiel, was ich hier nennen würde, das wäre die Spionage. Da kann ich auch wieder in verschiedene Teilbereiche reingucken. Ich kann natürlich angucken, wie ist diese Infrastruktur aufgebaut, wie ist sie technisch erstellt. Das würde man vielleicht unter dem Bereich Industriespionage so ein bisschen fassen, wenn ich das selber kopieren will und dann irgendwann bei mir auch produzieren und einsetzen will. Dann kann ich natürlich gerade bei Datenkabel in dem Bereich schauen, dass ich die Informationen, die durch die Datenkabel fließen, irgendwie abgreifen und filtern möchte. Durch Datenkabel fließen ja nicht nur E-Mail-Kommunikation, Internetseiten, sondern auch wichtige Wirtschaftsdaten oder auch militärische Informationen. Die kann ich mit geeigneten Mitteln, technischen Mitteln vielleicht abgreifen und herausfiltern. Das wäre eine Möglichkeit der Spionage. Und der dritte Aspekt, natürlich kann ich im Sinne einer Aufklärung, wenn ich diese Infrastruktur für mich als potenziell wichtig in einem etwaigen Konflikt betrachte, bereits betreiben, wie ich die dann zerstören kann. Dass ich genau weiß, wie ist sie aufgebaut, wo sind verwundbare Punkte, wie kann ich die dann am besten auch schädigen.
Grundsätzlich ist der Bereich, sag ich mal, alles auf dem Wasser ja sehr weitläufig. Wie sind denn überhaupt da die rechtlichen Rahmenbedingungen auf See, gerade mit Blick auf die Unterwasserinfrastruktur?
Die sind relativ komplex. Wir haben verschiedene Bereiche im maritimen Raum, die unter verschiedene Rechtsräume fallen und gleichzeitig dann auch verschiedene Verantwortungen von den Akteuren, die dort irgendwelche Maßnahmen ergreifen können. Fangen wir vielleicht mal von innen nach außen gehend an der Küstenlinie, da wo die Molenköpfe von einem Hafen enden. Wir sehen das hier in diesem Bild auch da oben ganz deutlich. Alles, was dahinter landeinwärts liegt, das würde man als innere Gewässer bezeichnen. Danach kommt bis zur 12-Seemeilen-Grenze, das ist so dieser Standardrahmen, das Küstengewässer, die Territorialgewässer eines Staates. Dahinter schließt sich an, dann teilweise bis zu 200 nautischen Meilen, die ausschließliche Wirtschaftszone. Und danach habe ich die eigentliche hohe See. Und hier gilt dann nur noch internationales Seerecht. Das United Nations Convention on the Law of Sea, UNCLOS, ist hier der dominierende Faktor. Da gibt es nur Einzelaspekte, die durch staatliche Akteure im Sinne von Schutzaufgaben wahrgenommen werden können. Piraterie ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich dann auch Schutzaufgaben wahrnehmen kann. Bei kritischer Infrastruktur oder maritimer Infrastruktur ist es da noch gar nicht so deutlich geklärt. Anders sieht das dann in den anderen drei Bereichen aus. In der ausschließlichen Wirtschaftszone darf ein Staat zum Beispiel Straftaten nachverfolgen, ahnden. In den Territorialgewässern hat man natürlich volle Hoheit über sein Staatsgebiet und darf dort polizeiliche, hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Und auch nochmal in den inneren Gewässern ist es genauso. Die Frage ist dann hier, wer ist zuständig? Bei den inneren Gewässern sind es in der Regel zuerst die Landesbehörden. Danach, wenn der ganze Bereich übergreifend über mehrere Bundesländer reicht, wie es bei dem Küstenmeer dann ist, dann haben auch Bundesbehörden eine Zuständigkeit. Die Streitkräfte, die Marine, hat eigentlich per se gar keinen Auftrag im Schutz der kritischen Infrastruktur. Sie kann nur in Einzelaspekten mit einzelnen Fähigkeiten entsprechend des Grundgesetzes, Artikel 35, subsidiäre Amtshilfe, zur Hilfe gezogen werden, angefragt werden, um bestimmte Aspekte für einen bestimmten Zeitraum vielleicht zu schützen.
Wissen bzw. kennen wir denn alle Unterwassergegebenheiten und haben alle Länder da auch alles offengelegt?
Hier lohnt es sich vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen. Wenn wir unseren Globus, unsere Welt einmal betrachten, 70% dieser Welt sind bedeckt von Wasser, von Meeren, Ozeanen und nur 30% an Land. An Land haben wir relativ die Landmasse gut erforscht, die Weltbevölkerung nimmt zu und gleichzeitig entwickeln wir jetzt immer mehr Infrastruktur, die wir gerade in diesem großen Bereich des maritimen Raums, der noch gar nicht so sehr erforscht ist, ausdehnen. Das heißt, die Infrastruktur maritime nimmt immer weiter zu. Gleichzeitig, und das ist so eine der Zahlen, die immer wieder auftaucht, kennen wir erst wirklich weniger als 10% dieses maritimen Raums intensiv. Wenn wir jetzt auch insbesondere in große Bereiche Antarktis oder Arktis insbesondere gucken oder auch die tiefen Gebiete der Ozeane, die noch gar nicht so in ihrem Umfang erfasst sind.
Aktuell forschen ja auch viele Länder an neuen Methoden zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur, so zum Beispiel auch an U-Booten. Da fragt sich unsere Community, brauchen wir denn sowas, beziehungsweise was befindet sich da vielleicht noch in der Entwicklung?
Also Anstoß für diese Entwicklung ist natürlich, dass wir die zunehmende maritime Infrastruktur mit den Ressourcen, die wir derzeit haben, gar nicht umfassend abdecken und schützen können. Uns fehlt ja auch allein schon das Lagebild. Und hier schaut man dann gerade im Bereich der Innovation, wie können wir das besser gestalten. Da gibt es verschiedenste Entwicklungen von Sensoren, die unter Wasser eingesetzt werden, bis hin zu Drohnen, die eingesetzt werden, um ein Lagebild zeitweise zu erzeugen, bis hin zu großen unbemannten U-Booten, die einige Länder, Israel, Amerika, aber auch Deutschland mittlerweile entwickeln und irgendwann einsetzen wollen, um unter anderem auch kritische Infrastruktur zu überwachen und den Bereich unter Wasser zu schützen.
Wäre es denn zum Beispiel technisch möglich, zum Beispiel die Ostsee als relativ kleines Gewässer komplett militärisch zu überwachen, also die Unterwasserinfrastruktur hier?
Nun ist die Ostsee ein relativ begrenztes Binnenmeer, so bezeichnet man das. Sie ist dennoch so groß, dass die Streitkräfte das oder auch andere Hoheitsorgane das nicht kontinuierlich machen können. Wir nehmen den Zuwachs an Infrastruktur mal weiter zu. Gerade Offshore-Windenergie ist zurzeit ein boomender Faktor. Das heißt, wir haben in den dänischen, aber auch deutschen Gewässern immer mehr Windparks, die dort entstehen. Diese alle zu überwachen, ist gar nicht möglich von einer staatlichen Seite. Der Betreiber, der Besitzer hat natürlich auch eine gewisse Schutzverantwortung, Schutzaufgabe hier, aber gerade gegen gezielte Sabotageakte oder als Instrument einer hybriden Kriegsführung ist das von einem Betreiber auch gar nicht leistbar. Das heißt in der Summe, nein, wir werden wahrscheinlich nie einen Zustand erreichen können, in dem wir alles das, was an Infrastruktur existiert, schützen können. Interessant wird dann der Bereich, wenn wir gucken, wo ist es wirklich kritisch, wo können wir einem Staat Schaden zufügen, dass wir diesen Bereich besser schützen.
Wenn wir diesen Bereich überwachen wollen, welche Rolle spielt denn dabei die moderne Technik? Beziehungsweise auch, wo sind die Grenzen des technisch Möglichen?
Die größte Grenze, die wir natürlich haben, ist der Unterwasserbereich. Ich kann ganz viele technische Hilfsmittel einsetzen in der Überwachung des Seeraums. Von Radaranlagen, auch über Sonaranlagen oder auch Satellitenbilder. Die können mittlerweile sehr viel maritime Räume überwachen, aber haben ihre Grenze meist an der Wasseroberfläche oder kurz dahinter. Das heißt, so richtig in die Tiefe schauen kann ich damit nicht. Bei Sonaranlagen haben die so eine räumliche Begrenzung, je nachdem, wie das Wasser zusammengesetzt ist. Wassertemperatur, Salzgehalt spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, auch da bräuchte ich eine ganze Menge an Infrastruktur, an Sensoren, um ein umfassendes Lagebild zu erzeugen. Von daher schaut man halt in diesen Bereich der unbemannten Systeme, die man dann in bestimmten Räumen, gerade diesen Ballungsräumen von Infrastruktur, einsetzen kann. Drohnen wären hier das Stichwort.
Die Infrastruktur nimmt also immer weiter zu. Man forscht natürlich immer mehr, um diese auch zu schützen. Eingangs haben wir über Ihre Studie gesprochen, was denn unter Wasser besonders gefährdet ist. Welcher Schaden oder was würde uns besonders schaden, wenn dort die Infrastruktur Schaden nimmt?
Wir haben bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit mehreren exzellenten Wissenschaftlern uns mal zusammengesetzt und haben verschiedene Bereiche maritimer Infrastruktur uns angeschaut. Datenkabel, Pipelines, Offshore-Windparks, CO2-Speicherung, aber auch die Handelsrouten, Seewege als Infrastruktur. Und wenn wir das mal so übereinander packen, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass ein Datenkabel, eine Pipeline, ein Windpark, ein Staat nicht nachhaltig schaden wird. Da, wo ich aber mehr Infrastruktur habe, wo ich mehr Infrastruktur auch gleichzeitig kaputt machen könnte, da können Kaskadeneffekte, Dominoeffekte entstehen, sodass ich ein Land, einen Staat, eine Gesellschaft Schaden zufügen kann. Das kann Ausfall von Strom zeitweise sein, Ausfall von Internetverbindungen könnte das sein. Das könnte aber auch der Zusammenbruch der kompletten Handelsversorgung sein, wenn ich einen Seeweg störe.
Sie sprachen es eben an, das Stören oder beziehungsweise Zerstören von Seekabeln. Die liegen ja oft mehrere hundert Meter auch unter dem Wasser. Ist es denn so einfach, die zu sabotieren oder auch zu zerstören?
Nein, so einfach ist das in der Tat nicht, gerade wenn es mehrere hundert Meter unter Wasser liegt. Guckt mal in die Geschichte ein bisschen rein. Kabel gibt es bereits seit mehr als 100 Jahren, Telegrafenkabel, die verlegt wurden. Die wurden noch einfach auf dem Wasser verlegt oder unter dem Wasser, ohne groß Gedanken, dass da jemand ein Interesse hatte, die mutmaßlich zu zerstören. Mittlerweile registrieren wir pro Jahr mehrere Zwischenfälle, gerade an Internetkabeln. Die meisten waren in der Vergangenheit darauf zurückzuführen, dass Anker- oder Schleppnetzfischer über diese Kabel gefahren sind und die dann versehentlich zerstört haben. Mittlerweile, wenn ich mir die Statistiken anschaue, sehen wir einen wachsenden Anteil dieser Art Zerstörung, die nicht mehr so einfach erklärbar ist, wo man die Ursachen nicht erkennen kann. Nun haben verschiedene Länder darauf reagiert. Norwegen zum Beispiel ist bereits in den letzten Jahren wiederholt Ziel von gesteuerten Sabotageakten an solchen Unterwasserkabeln und Sensoren geworden. Und man hat nun verschiedenste Verfahren entwickelt, wie man diese Kabel besser schützen kann, indem sie zum Beispiel beim Ausbringen in die Erde eingelegt werden. Ein Meter etwa werden die mit Drohnen in den Erdboden eingebracht. Gleichzeitig werden diese Kabel mit einer speziellen Ummantelung, einer Panzerung versehen, sodass sie auch für verschiedene Schockzustände, Anker, Schleppnetzfischer nicht mehr so empfindlich sind und dadurch nicht mehr gestört werden können. Norwegen hat daher gelernt aus diesen verschiedensten Vorfällen. Wir hatten in den letzten zwei Jahren Vorfälle gehabt. Einmal im Jahr 2021 in der Küste von Norwegen, Nordnorwegen bei Andøya. Da wurde eine größere Unterwasserinfrastruktur zerstört. Das waren Sensoren und Datenkabel vom norwegischen Meeresforschungsinstitut, die eigentlich ausgebracht waren, um die Umweltbedingungen, die Meeresbiologie zu überwachen. Diese Sensoren hatten aber den Nebeneffekt, dass sie diesen Bereich auch so überwachen können, dass ich jede Schiffsbewegung wahrnehmen kann. Nun ist dieser Bereich für Norwegen und die NATO interessant, weil dort ein großes Übungsgebiet sich auch befindet, wo U-Boote getestet, eingesetzt werden, wo aber auch ein scharfer Schuss mit einem Flugkörper getestet und durchgeführt wird. Wir haben regelmäßig NATO-Präsenz da. Und diese Infrastruktur wurde im Jahr 2021 zerstört. 3 Kilometer Datenkabel sind komplett verschwunden und mehrere dieser Sensoren wurden mechanisch zerstört. Im Jahr darauf, also nicht mal ganze 12 Monate später, wurde ein sehr wichtiges Datenkabel, was nach Spitzbergen geht. Spitzbergen ist eine Insel, die zu Norwegen gehört, ganz weit im hohen Norden. Und dort befindet sich eine wichtige Satellitenkommunikationsstation. Svalsat heißt die. Und aufgrund ihrer Lage, so weit im hohen Norden, ihrer Größe und der Erdrotation ist sie in der Lage, mehr Satelliten durch den ganzen Tag zu erreichen als viele andere Satellitenstationen. Und hier gibt es 2 Datenkabel, die laufen zu dieser Station. Eins dieser Datenkabel wurde Anfang letzten Jahres vorsätzlich zerstört. Das kann man sagen, ob einer Wassertiefe zwischen, so 400 bis 4000 Meter Wassertiefe wurde dort ein Schnitt an diesem Kabel durchgeführt.
Neben der Zerstörung ist ja auch die Spionage in diesem Bereich ein Problem. Dabei werden ja Unterwasser- oder Seekabel angezapft. Wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Das ist ein technisch sehr aufwendiger Vorgang, weil natürlich kann ich solch ein Datenkabel anzapfen, da fließt aber eine ganze Menge an Informationen durch, von Chats über Videotelefonie, E-Mail-Verkehr bis hin zu Wirtschaftsbörsendaten, Geschäftsdaten, aber auch militärische Daten. Wenn ich das Ganze abgreifen will, habe ich erstmal diese ganze Datenmenge. Die muss ich filtern nach den Daten, die ich brauche. Das heißt, ich brauche bestimmte technische Vorrichtungen, die das machen können. Ich muss erstmal natürlich das Datenkabel anzapfen, dann die Informationen weiterleiten, eine Übertragungsmöglichkeit haben und dann diese Filtereinrichtung haben. Hier stellt sich immer die Frage nach dem Kosten und dem Aufwand. Für welchen Grund möchte ich solch einen Aufwand denn betreiben?
Was wäre dann die Konsequenz? Also quasi, was wären denn die Gründe, warum man das betreiben möchte?
Naja, vorstellbar, man kann sich das konstruieren, wäre ein Szenario, wo ich sagen will, ich will gezielt politische Daten abgreifen, ich will Wirtschaftsdaten abgreifen oder militärische Daten, die ich gegen einen bestimmten Staat dann einsetzen will. Das wären vielleicht Punkte, wo ich sagen würde, da würde sich der Aufwand vielleicht lohnen.
Vielen Dank, Herr Fregattenkapitän, für das heutige Gespräch und dass Sie zu Gast waren bei Nachgefragt.
Sehr gerne.
Wir sprachen heute über die kritische Unterwasserinfrastruktur und welche Risiken sie mit sich bringt. Gleichzeitig auch über ihren Schutz und wie der aktuelle Forschungsstand ist. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei Nachgefragt.